In dieser Folge gehen wir einer hessischen Geschichte, nein, vielmehr einem hessischen Verbrechen auf den Grund, das zigfach besungen wurde und sich auch heute noch größter Beliebtheit erfreut.
Gude!
Ein Gude!
Obacht! Obacht! Was ist denn
heute wieder los auf der ganzen Straße?
In der Zeit haben sie noch nicht heute mit Top gebaut.
Ein Gude!
Gude! Hi, grüß dich!
Frische Äpple! Madame, ein Bämmchen für Sie! Äpple! Frische Äpple!
Ein mit dem Motzverkehr heute!
Mama, krieg ich Hartkäse!
Eis? Du hast grad dick Suppe!
Mach's gut, viel Spaß.
Ach, Kerle, ist immer wieder schön, sonntags ein wenig Trittebarren shoppen zu fetzen, gell?
Ei, das sagst du was. Mords Spaß hab ich heute, mein Freundin. Mords Spaß.
Wir können mahnen, da kloppe sich zwar. Das kann's aber laut sagen.
Ach du je, jetzt hat's aber einen Schlag getan. Guck an, da lädt die Frau auf die Gasse und der Kerl steht daneben.
Ach Gott, hat er die Frau Ungehaare?
Ach, was weiß denn ich? Sieht doch ganz so aus.
Die Leute auf dem Rücken wie ein Käfer.
Ach Gott, Kinder können so grausam sein.
Aus dem Weg und auseinander. Was ist denn hier passiert?
Gefallen.
Und guck, die Ordnungsmacht hat auch schon Wind bekommen von der Sache. Jetzt wird's aber spannend, du.
Ich hab meiner Frau nix getan. Mei Alt, die ging am Aas und Ziel, die hat so viel gepafft. Drum hat der liebe Herrgott sie mit einer Beule gestraft.
Das, mein lieber Herr, klären wir auf dem Revier. Sie zwei kommen jetzt erst einmal mit.
Und mir hinterher, das lassen wir uns ja nicht entgehen.
Wenig später auf dem Polizeirevier.
Also, nochmal von vorne. Sie wollen mir also nun weismachen, dass Sie einfach nur gestürzt sind.
Ei, wenn ich's doch sag, mein Mann hat nix gemischt.
Sind wir im Tollhaus? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?
Sie haben es gehört, meine Frau hat zu tief ins Skript geschaut und ist auf die Banatzel geflogen.
Genau so war's. Mein Mann, der hat mich doch nie so fest haare und vor allem nicht in alle Öffentlichkeit. Jetzt wär's auch genug.
Na gut, wenn Sie dabei bleiben, dann geleite ich Sie nach draußen.
Guck an, scheinbar haben sich die Streithammel wieder vertragen.
Und hat er sie jetzt gehaare oder nicht?
Ei, was weiß er nicht.
Na, wir werden sehen, was mal hier in der Zeitung steht. Schau, da drüben, bei den ungezogenen Bälle von eben steht der Kerl von der Zeitung. Was die dem bloß erzählen werden?
Weißt du was, mir soll's egal sein. Karl, petzen wir noch einen Job?
Ei, klar, die Sonne steht ja noch hoch am Dach. Und Ahnbämbel ist kein Bämbel.
Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hestory,
dem hessischen Geschichtspodcast. Mein Name ist Alexander Maser.
Und ich bin Felix Burkhardt.
Ja, wie sagt man so schön, in jeder Geschichte steckt ein wahrer Kern, oder? In dieser Folge gehen wir einer hessischen Geschichte, nein, vielmehr einem hessischen Verbrechen auf den Grund, das zigfach besungen wurde und sich auch heute noch größter Beliebtheit erfreut.
Es geht nämlich um die Frau Rauscher aus der Klabbergass mit ihrer Beul am Ei, bei der man sich nicht so ganz sicher ist, ob's vom Alde oder vom Rauscher kimmt. Doch in dieser Folge, da klärt das nicht die Polizei, sondern wir.
Es geht also um einen wirklich sehr prominenten Fall, wobei Fall auch wörtlich genommen werden kann.
Wir suchen heute Antworten auf Fragen, die sich eigentlich nie jemand so wirklich gestellt hat. Wer war Frau Rauscher? Gab es sie wirklich? Und wer hat die Beule an ihrem Kopf verschuldet? Sie selbst? Ihr Ehemann? Oder doch der übermäßige Konsum alkoholischer Getränke?
All das und vieles, vieles mehr gibt's heute in der Akte Rauscher.
Ja, lieber Alex, eigentlich seit Anbeginn unseres Podcasts liegst du mir mit dieser Folge jetzt in den Ohren.
Was lange währt, wird Ashuman dann doch bei Hestery besprochen. So heißt ja das alte Sprichwort.
Ja, so grob habe ich das auch im Kopf. Wir begeben uns also heute auf die Spur der Frau Rauscher aus der Klappergass, aus einem gleichnamigen, berühmten Frankfurter Lied oder wahrscheinlich dem Frankfurter Lied schlechthin. Also das war jetzt, das war nicht, was ich gemeint habe.
Achso, ja, anderes Lied. Hast du recht. Nein, wir meinen natürlich ein anderes Lied, das seit Jahrzehnten immer wieder zum Besten gegeben wird. Nicht nur in den Ebbelwoi-Kneipen in Sachsenhause, sondern auch in Funk und Fernsehen. Und bis heute wird der Klassiker, den wir meinen, auch immer wieder neu interpretiert.
Wer das Lied nicht kennt, möge jetzt einmal den Podcast pausieren und in die Shownotes reinschauen, also in unsere schriftlichen Begleitinformationen. Da haben wir unterschiedliche Interpretationen des Liedes verlinkt, unter anderem auf unserer Website oder auch anderswo. Einfach mal reinhören und genießen. Aber nun, Alex, wie kommen wir denn jetzt dazu, aus einem Schlager, so muss man es ja leider nennen, eine True-Crime-Folge zu machen?
Naja, das ist bei der Frau Rauscher aus der Klappergass eigentlich relativ naheliegend. Wie wir schon im Eingangshörspiel erlebt haben, geht's ja um einen vermeintlichen Kriminalfall.
Genau, wir erinnern uns, es hat einen Schlag getan und die Frau Rauscher lag auf der Gasse. Und es konnte auch trotz der Ermittlungen durch die Polizei nicht geklärt werden, ob sie durch übermäßigen Alkoholeinfluss zu Boden ging oder durch ihren Gatten.
Ganz genau. Die Frau Rauscher spielt, wie wir in dieser Folge noch besprechen werden, in der Frankfurter Kultur eine große Rolle. Sie ist eine Ikone, sie ist ein Wahrzeichen, Kultfigur und Namensgeberin für Restaurants und Getränke. Und Felix, ich frage mich seit Jahr und Tag, und das raubt mir den Schlaf, ob es sie wirklich gegeben hat oder ob die Frau Rauscher einfach nur eine Legende ist.
Und natürlich auch im Sinne deines Schlafs, aber auch aus vielen anderen Gründen haben wir uns jetzt auf die Suche gemacht nach der historischen Frau Rauscher. Diese Suche hat sich als ziemlich herausfordernd dargestellt. Wo beginnt man eine solche Suche, wenn man gar nicht genau weiß, ob es die Person überhaupt gab? Welche Quellen zieht man zu Rate? Welche Verfahren wendet man an?
Ja, und genau deshalb haben wir uns gedacht, dass wir euch in dieser Folge quasi hinter die Kulissen mitnehmen und nochmal die einzelnen Gedankengänge und Rechercheschritte mit euch gemeinsam durchgehen, denen wir uns gestellt haben. Und wer weiß, vielleicht stoßen wir am Ende auch auf den Ursprung der Frau Rauscher.
Alex, wo beginnt denn unsere Suche nach der Frau Rauscher? Nimm uns doch mal mit, wie geht der geneigte Historiker so eine Herausforderung an?
Naja, also wie jeder gute Historiker schaut man erstmal im Internet. Spaß beiseite. Wir sind natürlich nicht so selbstzentriert, dass wir denken, dass wir die Ersten sind, die sich die Frage nach der historischen Frau Rauscher gestellt haben. Also konsultieren wir tatsächlich erstmal das Internet. Vielleicht hat ja schon jemand etwas in dieser Richtung herausgefunden und wir sparen uns eine ganze Menge Arbeit.
Nun gut, wir konsultieren das Internet. Was verrät uns das Internet?
Ja, so einiges und gleichzeitig auch gar nichts. Es gibt sehr viele Treffer zur Frau Rauscher. Und ich sage vielleicht an dieser Stelle gleich mal, wenn wir heute Markennamen oder Firmen nennen, dann ist das durchweg unbezahlte Werbung. Auf den meisten Seiten geht's tatsächlich dann um das Lied oder auch ums Frankfurter Waldstadion, wo eine Dame im Frau Rauscher-Dress für die Kälterei Possmann oft am Start ist.
Es gibt also ganz verschiedene Bereiche, in denen die Frau Rauscher eine Rolle spielt. Aber geht es irgendwo auch um die historische Frau Rauscher?
Interessant ist, dass es immer wieder heißt, dass man nicht mit Sicherheit sagen kann, ob es sie je gegeben hat oder halt eben nicht. Auf einer Seite steht dann aber ein Eintrag, der mich etwas stutzig gemacht hat. Dort liest man, dass es in Sachsenhausen eine Familie Rauscher im 19. Jahrhundert gegeben haben soll.
Okay, das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Wie lässt sich denn sowas verifizieren?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach und es kommt dann auch so ein bisschen darauf an, wann man im 19. Jahrhundert nach einer Person sucht, die zu ihren Lebzeiten vermutlich nicht gerade berühmt gewesen sein dürfte. Ende des 19. bzw. dann noch Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es ja, vor allem in den Städten, immer mehr Telefone. Das erste Telefonbuch in Deutschland kam 1881 in Berlin heraus, im selben Jahr zog auch die Stadt Frankfurt nach. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es in der ganzen Stadt nur etwa 130 Anschlüsse. Und bis sich Telefone auch in Privatwohnungen durchsetzten, dauerte es weit bis ins 20. Jahrhundert hinein.
Gut, dann können bzw. müssen wir schon mal davon ausgehen, dass uns das nicht wirklich zum Erfolg führt. Aber wie steht's denn um, sagen wir mal, Adressbücher?
Sehr guter Ansatz. Zeitintensiver Ansatz, sag ich mal. Auf der Seite der Frankfurter Uni-Bibliothek stehen praktischerweise viele Adressbücher digitalisiert zur Verfügung. Den Link packen wir euch mal in die Shownotes, vielleicht hat ja jemand Lust darin zu stöbern, wer weiß. Wenn wir also eine Frau Rauscher im 19. Jahrhundert suchen, müssen wir alle verfügbaren Frankfurter Adressbücher nach den Namen Rauscher und der Klappergasse durchsuchen.
Was natürlich voraussetzt, dass die Frau Rauscher auch in der Klappergasse gelebt hat und dort nicht nur zu Boden gegangen ist.
Ja, das wäre schon die Voraussetzung. Andernfalls könnte es im Grunde jede Rauscherin gewesen sein. Naja, wenn wir uns jetzt nun alle Adressbücher von 1834, so ist das älteste verfügbare, bis 1931 nach Rauscher und der Klappergasse zu Gemüt führen würden...
Spannen die Leute nicht auf die Folter, dann finden wir was?
Ja, tatsächlich kommt der Name Rauscher über die Jahre zweimal in der Klappergasse vor. Erstmals im Jahre 1849, da lebte ein Martin Rauscher mit Beruf Weingärtner in der Klappergasse 59.
Aber keine Frau Rauscher.
Naja, das ist nicht auszuschließen. In den Adressbüchern wurden in den meisten Fällen nur Männer aufgeführt. Frauen wurden besonders bis Ende des 19. Jahrhunderts allenfalls genannt, wenn sie verwitwet waren. Das stand dann auch genauso drin. Das weicht dann Anfang des 20. Jahrhunderts auf, aber selbst in den Adressbüchern der 1920er Jahre stehen nur in Ausnahmefällen Frauen drin.
Dann nehmen wir doch erstmal das, was wir haben. Gibt es denn irgendwo anders noch mehr zu diesem Martin Rauscher?
Ja, tatsächlich. Nämlich eine Akte von 1867, die sich im Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt befindet. Quasi das Gedächtnis der Stadt im alten Karmeliterkloster mitten in der Innenstadt. Und dessen Archivalienverzeichnisse kann man online einsehen. Und dort haben wir also eine Sachakte gefunden mit dem Titel Vergünstigung für eine Margareta Rauscher, geborene Geier, die Witwe des Weingärtners Martin Rauscher.
Und ist das womöglich unsere Frau Rauscher?
Naja, möglich wäre es, aber viel mehr bekommt man an dieser Stelle über diese Personen nicht heraus.
Schade eigentlich, aber es gibt ja noch einen weiteren Treffer, sagtest du.
Ja, in den Adressbüchern von 1868 und 1870 wird ein Wilhelm Rauscher in der Klappergasse 30 geführt. Beruf Tagelöhner.
So, also zwei Rauschers in der Klappergasse im Abstand von etwa 20 Jahren. Aber so richtig viel sagt uns das jetzt nicht, oder? Wenn es nicht noch andere Quellen und Aufzeichnungen zu den Rauschers gibt, dann versandet die Spur ja an dieser Stelle.
Ja, leider. Die Quellenlage ist also erstmal limitiert. Man könnte jetzt auf gut Glück noch nach Kirchenbüchern oder sowas schauen, sofern nach dem Zweiten Weltkrieg noch vorhanden. Aber das stellt uns vor ganz andere Probleme. Katholisch oder evangelisch. Dann wissen wir nicht, wie alt die beiden Rauschers zum Zeitpunkt ihres Wohnsitzes in der Klappergasse waren, ob und wann sie geheiratet haben oder gestorben sind.
Aber wir haben dennoch nichts unversucht gelassen und eine digitalisierte Akte beim Institut für Stadtgeschichte online eingesehen. Inhalt: eine Vormundschaft der Kinder eines Wilhelm und einer Elisabeth Rauscher. Sind das womöglich die Rauschers, die 1868 in der Klappergasse gewohnt haben, fragt man sich.
Leider ausgeschlossen. Elisabeth Rauscher ist 1844 gestorben, Wilhelm 1847. In der Akte wird geregelt, was mit ihren 6 hinterbliebenen Kindern im Alter von 9 bis 20 Jahren passieren soll. Darunter befindet sich aber auch ein Wilhelm, geboren 1835. Das könnte tatsächlich unser Wilhelm sein.
Könnte sein, aber es gibt leider keine weiteren Treffer im hessischen Archivsystem Akinsis. Also verläuft auch hier eine Spur im Sande. Wir fassen zusammen, wir haben zwei Rauschers in der Klappergasse im Abstand von 20 Jahren, aber so richtig viel mehr sagt uns das jetzt eigentlich nicht, oder?
Leider nicht. Es kann sein, dass in dieser Zeit eine Frau Rauscher in der Klappergasse gelebt hat. So viel können wir an dieser Stelle zumindest festhalten. Aber ob diese mögliche Frau Rauscher das Vorbild für das berühmte Lied war, lässt sich damit leider nicht klären.
Historische Forschung bedarf einer hohen Frustrationstoleranz. Welch ein Glück, dass die bei uns relativ hoch ist. Es ist ja im Grunde fast eine kriminalistische Arbeit. Es werden Theorien entwickelt, Spuren verfolgt und interpretiert. Es werden neue Ansätze gesucht.
Ja, jetzt wo die bisherigen Quellen schweigen oder uns nicht das verraten, was wir wissen wollen, müssen wir einen anderen Weg finden.
Müssen wir wohl. Verrate uns doch vielleicht mal, warum du nur bis 1931 gesucht hast in den Adressbüchern. Das war ja sicher kein Zufall.
Nein, war es tatsächlich nicht. Denn in der Recherche sprach vieles dafür, dass das Lied um 1930 entstanden ist. Darüber werden wir noch genauer sprechen. Folglich muss die Frau Rauscher, wenn es sie wirklich gegeben hat, ja bis dahin in der Klappergasse gelebt haben.
Soweit, so logisch. 1930 also. Im Lied ist ja die Rede von einem Polizeibeamten, der den Fall aufgenommen hat und einem Journalisten, der dafür Sorge trägt, dass der Fall am nächsten Tag im Polizeibericht steht. Ist das denn vielleicht eine Spur?
Naja, das ist weitaus komplizierter. Besonders bei den Zeitungen ist es schwierig, denn spätestens ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen immer mehr davon. 1849, also zu Zeiten von Weingärtner Martin Rauscher, gab es schon einige Zeitungen. Und 1868 zu Tagelöhner Wilhelms Zeiten noch viel mehr. Es sind ja einige Zeitungen auch digitalisiert auf verschiedenen Seiten einzusehen. Ich habe dann in unterschiedlichste Zeitungen mal reingeschaut, besonders um 1849 und 1868-70, aber ohne Erfolg. Exemplarisch habe ich auch in spätere Zeitungen reingeschaut, aber viele davon erschienen ja schon damals täglich und waren zumeist sehr, sehr klein gedruckt, also in jeder Hinsicht deutlich gehaltvoller als so manche heutige Zeitung.
Also ist das wirklich ein bisschen die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen, man kann es nicht anders sagen. Es dauert ewig oder fast ewig jedenfalls, bis man auch nur eine Zeitung aufmerksam durchgeblättert hat. Das Ganze dann für 365 Tage im Jahr, ach du je, und mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte, die da in Frage kommen. Naja, dann hat man eben noch die unterschiedlichen Zeitungen, du hast es gesagt. Also es ist schlicht und ergreifend nicht sonderlich vielversprechend. Vielleicht doch nochmal anders. Wie steht es denn zum Beispiel um die Polizeiakten?
Ja, leider auch nicht viel besser. Also erstmal sind nicht alle Fallakten aus der jahrhundertelangen Frankfurter Kriminalgeschichte erhalten geblieben. Und dann stellt sich natürlich generell die Frage, wann dieser Zwischenfall stattgefunden haben soll. Also irgendwo im Netz geisterte die Einschätzung herum, dass es kurz nach der Besetzung Frankfurts durch die Preußen gewesen sein soll.
Also ab 1866 nach dem preußisch-österreichischen Krieg. Das würde ja zumindest zu unserem Tagelöhner Wilhelm passen.
Das ist tatsächlich richtig. Aber nehmen wir nun einmal an, die Frau Rauscher hat es wirklich gegeben. Es kommt zu dem besagten Zwischenfall. Der Polizeibeamte nimmt das Ehepaar Rauscher mit aufs Revier. Und nehmen wir jetzt auch mal an, dass der Herr Rauscher seine Frau tatsächlich gewaltsam zu Boden gebracht hätte. Felix, wäre das denn, sagen wir, zwischen 1866 und 1931, auf diesen Zeitraum haben wir es ja jetzt schon mal so ein bisschen eingegrenzt, wäre das überhaupt strafbar gewesen?
Also ich möchte an dieser Stelle mal zu Protokoll geben, dass das dieses Mal vollständig deine Idee war, History wieder mit Jura zu bereichern. Aber so schreit es ja dann wieder förmlich nach unserem Segment.
Rechtsgeschichte mit Burkhard!
Fangen wir doch mal mit einem wichtigen Grundsatz an. Nulla pöna, nullum crimen sine lege. Heißt auf Deutsch, Herr Altsprachler?
Keine Strafe, kein Verbrechen ohne Gesetz.
Ganz genau. Wir können nicht strafen, wenn wir keine gesetzliche Grundlage haben, die bereits eindeutig und vor der Tatbegehung bestanden hat. Und da geht bei uns die Suche schon los. Was für ein Strafrecht galt denn in Frankfurt im Laufe der Zeit? Wir erinnern uns, dass die Kaiserstadt bis zur Annexion durch Preußen 1866 eine freie Stadt war, also tatsächlich eine eigene Staatlichkeit besaß und ihr eigenes Recht setzen konnte. Aber natürlich hat man das Rad nicht jedes Mal neu zu erfinden versucht, sondern es einfach nachgebaut und ein bisschen für die eigenen Zwecke angepasst. In der freien Stadt Frankfurt sah das dann konkret so aus, dass man sich immer mal wieder bei den Nachbarstaaten bedient hat bzw. deren Gesetzen und die dann etwas verändert hat. So auch das Strafrecht. Das Großherzogtum Hessen besaß schon seit einiger Zeit ein eigenes Strafgesetzbuch, als die gesetzgebende Versammlung von Frankfurt beschloss, dass dieses ab Januar 1857 auch in der freien Stadt gelten solle. Ein paar Begrifflichkeiten wurden geändert und schon hatte Frankfurt ein eigenes, modernes Strafgesetz, ohne sich besonders krumm gemacht zu haben.
Tja, das klingt auf jeden Fall fast nach einer entspannten Sache in Frankfurt. Aber soweit so gut. Wir wissen jetzt also, wo wir nachschlagen müssen. Aber was stand denn nun drin?
Da schauen wir mal in Titel 30, also den Abschnitt von der Körperverletzung, wie es hieß. Da steht in Artikel 262, Wer rechtswidrig mit Vorbedacht, jedoch ohne die Absicht zu töten, einen anderen an seiner Gesundheit oder seinem Körper verletzt, soll folgendermaßen bestraft werden. Dann kommen einige genau bezeichnete Fälle, die sich vor allem danach richten, wie schwer die Folgen waren. Bei einer bloßen, ich zitiere jetzt mal aus dem Lied, Beul am Ei, müssten wir hier wohl von Nummer 4 ausgehen. Also, es wird gestraft, Zitat, mit Gefängnis nicht unter 14 Tagen, wenn eine geringere Körperverletzung zugefügt wurde oder die Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit von kurzer Dauer war, Zitat Ende. Anders könnte der Fall noch liegen, wenn die Körperverletzung schon mehrfach vorgekommen ist, wenn die misshandelte Person schwanger war oder der Täter beispielsweise nur fahrlässig gehandelt hat. Das sind dann aber sicherlich Spekulationen. Insgesamt kann man sagen, dass man im Grundfall als Täter verhältnismäßig billig davonkam.
Na gut, da sind wir doch jetzt schon mal weiter und der alte Rauscher hätte gegebenenfalls eine Zeit lang Wasser und Brot bekommen, jedenfalls auf dem Papier. Aber wie ging es denn dann weiter, also ab der Zeit, wo Frankfurt Teil Preußens und später auch des Deutschen Reichs geworden war?
Zunächst mal gab es eine Art kurze Übergangslösung von 1870 bis 72, als auch in Frankfurt das Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund galt. Dieses wurde dann, etwas modifiziert, in das sogenannte Reichsstrafgesetzbuch von 1872 überführt, was dann wiederum in verschiedenen Fassungen auch bis 1931 galt. Und da können wir dann auch noch mal kurz reinschauen. In Paragraph 223 findet sich, Zitat, wer vorsätzlich einen anderen körperlich misshandelt oder an der Gesundheit beschädigt, wird wegen Körperverletzung mit Gefängnis bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 300 Talern bestraft. Zitat Ende. Hier wird dann also sogar bei vorsätzlicher Körperverletzung die Möglichkeit der Geldstrafe ausdrücklich erwähnt. Und in ähnlicher Form gilt das heute auch noch. Bei einer vorsätzlichen Körperverletzung kann auf Gefängnis oder auf Geldstrafe erkannt werden.
Das schafft dann auch etwas Flexibilität, je nachdem, wieso die weiteren Umstände sind. Aber eine Frage bleibt ja doch noch und die haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. War denn das, was das Strafrecht theoretisch hergab, in der Praxis auch in der Lage, Frauen im häuslichen Kontext Schutz zu bieten? Beziehungsweise, wie wurde das geltende Recht am Ende im täglichen Leben angewandt?
Tja, da kommt jetzt einmal mehr große Ernüchterung auf uns zu. Wie so oft in der Geschichte des Rechts trug man die Macht des Gesetzes sehr gerne vor sich her, baute aber immer mal Hintertürchen ein, woraus sich zum Teil kreativer Unsinn und natürlich nach heutigem Verständnis auch Unrecht ergab. Das galt etwa im bürgerlichen Recht, wir erinnern uns an unsere Folge zu Elisabeth Selbert, aber eben auch im Strafrecht. Die Historikerin Catherine Davis beschreibt zum Beispiel, dass noch lange nach Gründung der BRD häusliche Gewalt von polizeilicher Seite als private Angelegenheit betrachtet wurde, wo man sich eben nicht so sehr reinhängen wolle. Das wurde noch begünstigt durch gewisse Normen, die gerade im ehelichen Kontext ausdrückliche Ausnahmen vorsahen. Bekanntermaßen wurde die Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland ja erst 1997 strafbar. Man verschob also ganz planmäßig diese Straftaten, die man irgendwie nicht sehen wollte, in einen Bereich, wo der Staat wohl einfach nichts machen könne. Auf Deutsch gesagt, er wollte nichts machen.
Auch wurde ja wohl recht systematisch von behördlicher Seite das Aussage-gegen-Aussage-Argument benutzt. Und das ist schließlich mit das perfideste an häuslicher Gewalt, dass sie oft bis auf Täter und Opfer erstmal nicht unbedingt jemand mitbekommt. Jedenfalls nicht direkt zum Tatzeitpunkt. Und bei gegenläufigen Angaben verlief dann recht schnell alles im Sande. Und leider ist es ja immer noch so, dass bei häuslicher Gewalt die Opfer oft einen sehr schwierigen Weg vor sich haben, um Gehör zu finden.
Absolut, das ist alles nach wie vor ein viel zu großes Tabuthema. Es geht am Ende darum, dass wir alle aufmerksam sind und nicht wegschauen. Aber genau das wurde eben viel zu lange auch von behördlicher Seite getan. Man muss sich klar machen, dass überhaupt erst Ende der 70er Jahre die ersten Frauenhäuser in der Bundesrepublik aufkamen. Davor gab es für Frauen, denen Gewalt angetan worden war, also oft gar keine andere Option, als eben doch im häuslichen Umfeld zu bleiben, in dem sie gerade nicht sicher waren. Und selbst dazu muss man ja ganz klar sagen, es ist doch ehrlich gesprochen eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass das Opfer einer Straftat sein Zuhause verlassen soll, um vor dem Täter geschützt zu sein, während der weiterhin beispielsweise in der gemeinsamen Wohnung residiert. Selbstredend waren Frauenhäuser also eine große Verbesserung, aber noch immer war in das System an sich eine Vielzahl von Unstimmigkeiten eingebaut.
Durch gesellschaftlichen Druck hat sich mit der Zeit nun zum Glück auch die Rechtslage etwas weiter gewandelt. Was ist denn dazu, vielleicht so zum Abschluss, noch zu sagen?
Mit am wichtigsten ist hier sicher das sogenannte Gewaltschutzgesetz von 2002. Zusammen mit anderen Normen schafft es nämlich eine rechtliche Handhabe, beispielsweise den Täter der gemeinsamen Wohnung zu verweisen und insgesamt mehr von den Belangen der von Gewalt Betroffenen auszugehen, insbesondere also von Frauen und Kindern. Es ist auch der Polizei nicht mehr möglich, häusliche Gewalt einfach als ja, privates Problem wegzuschieben. Es muss ganz klar eingegriffen werden und die geltenden Gesetze lassen auch gar keinen Zweifel mehr aufkommen, dass die Behörde bzw. Amtsperson, die das nicht täte, obwohl sie weiß, was passiert, belangt werden kann. Auf der konsequenten Umsetzung in der Praxis muss man natürlich immer wieder beharren, genauso wie auf dem Appell insgesamt, dass wir alle nicht wegschauen dürfen bei häuslicher Gewalt.
Ganz richtig. Das Thema geht uns definitiv alle an. Aber Felix, jetzt müssen wir doch, auch wenn es nicht ganz so leicht fällt, nochmal oder wieder auf unsere Frau Rauscher zu sprechen kommen. Was bleibt denn am Ende von ihrer Beul am Ei?
Naja, da wir es am Ende nicht genau wissen und wohl auch nicht mehr ganz wasserdicht rekonstruieren können, hoffen wir für die Frau Rauscher zunächst mal, dass sie die Beule nicht von ihrem Göttergatten hatte. Sollte es aber doch gewesen sein, wären wohl für sie ein neues Leben, in dem er nicht mehr vorkommt und für ihn die feste Hand der Justiz nicht die schlechteste Lösung gewesen, würde ich denken.
Ja, Felix, so wie sich mir das jetzt nach diesem juristischen Exkurs darstellt, ist die Chance, dass irgendwo eine echte Akte Rauscher herumfliegt, also ja, verschwindend gering. Wie siehst du das?
Schon eher gering, auf jeden Fall.
Aber nicht null.
Ist das so?
Ja. Oh, ja, naja, also ehrlich gesagt ist es ja oft das Naheliegende, mit dem man nicht rechnet. Ich habe nämlich im Archivsystem Akinsis mal ganz blöd Frau Rauscher eingegeben.
Und?
Treffer.
Wahnsinn.
Ja, wirklich. Also dort stand einfach nur Fallakte Frau Rauscher, nichts sonst.
Ja, das kann ja aber unmöglich bisher niemandem sonst aufgefallen sein.
Na, das war auch mein erster Gedanke. Also habe ich mich aufgemacht nach Frankfurt in die große Stadt, um mir diese ominöse Fallakte mal anzuschauen.
Du warst also genauer gesagt im Institut für Stadtgeschichte, wenn mich nicht alles täuscht, und hast dir Archivalien in den Lesesaal bestellt, darunter eben auch diese Fallakte.
Ganz genau. Was ich aber bis dahin nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, ist, dass Fallakte nicht zwingend etwas Kriminalistisches sein muss.
Das ist richtig. Das beschreibt erstmal nur eine Archivalie, in der Schriftstücke und Bilder zu einer bestimmten Sache, also einem Fall, gesammelt werden.
Ganz genau. Als ich im Institut für Stadtgeschichte dann den Ordner ausgehändigt bekam und durchgeblättert habe, war ich natürlich, ja, zugegebenermaßen schon erstmal ein bisschen enttäuscht.
Was enthielt denn die Akte Rauscher?
Vor allem Zeitungsartikel, besonders aus den 1960er Jahren bis in die Gegenwart.
Und um was ging es in den Artikeln?
Witzigerweise ging es in vielen der Artikel genau um unser heutiges Thema, nämlich die Frage, hat die Frau Rauscher wirklich existiert? Und diese Frage wurde in den letzten circa 70 Jahren wirklich ausgiebig diskutiert, wie ich jetzt sagen kann. Denn der erste Artikel stammt aus dem Jahr 1954.
Aber welche genauen Erkenntnisse gewinnen wir denn jetzt aus diesen Zeitungsartikeln?
Tatsächlich einige. Es ist gar nicht so leicht, das jetzt so herunterzubrechen, damit es nicht vollkommen unübersichtlich wird, aber ich mache zumindest mal den Versuch. Also, die wichtigste Grundaussage nehmen wir schon mal vorweg. Die allermeisten Zeitungsartikel sind sich einig, dass es keine historische Frau Rauscher gegeben hat.
Das ist natürlich schon ernüchternd, aber allein die Existenz so vieler Zeitungsartikel über einen so langen Zeitraum legt nahe, dass man sich wohl immer wieder gezwungen sah, genau darüber aufzuklären.
Oh ja, allerdings. Und eigentlich ist das ein wenig verwunderlich, denn bereits in einem Artikel aus der Mitte der 50er Jahre wurde sehr deutlich über die Entstehung des Liedes im November 1929 berichtet, das aus der Feder von Kurt Eugen Stroß, ich glaube, so wird es ausgesprochen.
Wir müssen es annehmen.
Wir nehmen es einfach mal an. Kurt Eugen Stroß und Norbert Bruchhäuser, letzterer unter dem Pseudonym Bert Häuser, stammte.
Aha, also das sind dann quasi die Väter der Frau Rauscher. Kann man das so über die beiden sagen?
Ja, so in etwa. Kurt Eugen Stroß war Plakatmaler und Grafiker. Er emigrierte bereits 1933 nach Mallorca, kurz nachdem die Nazis an die Macht kamen, weil er und seine Familie jüdischen Glaubens waren. Und auf Mallorca starb er bereits 1935. Norbert Bruchhäuser war Redakteur und Schriftsteller und zu allem Überfluss Hobbymusiker. Er starb erst 1969. Sowohl Stroß als auch Bruchhäuser waren in der Frankfurter Fasenacht aktiv. Und die Frau Rauscher aus de Klappergass wurde ganz ursprünglich auch für die Fasenacht ersonnen.
Und kann man denn über die Umstände dieser Entstehung etwas mehr sagen als das?
Allerdings, wir können quasi ziemlich genau die Geburtsminute und den Ort nachvollziehen.
Das klingt irgendwie nicht ganz richtig, aber du wirst uns sicher aufklären.
Ja, ich werde es zumindest versuchen. Also, am 9. November 1929 saß, soweit wir das rekonstruieren können, ein Künstlerstammtisch mit dem Namen Abgeschminkt in der Mainzer Weinstube der Familie Morhardt in der Kaiserhofstraße in Frankfurt zusammen. Das ist eine Nebenstraße der Freskas, also in der Innenstadt. Bei Wein und launiger Stimmung wurde darüber diskutiert, dass Frankfurt bis dato keine richtigen eigenen Fasenachtsschlager habe. Ganz im Gegensatz zum unliebsamen Nachbarn in Mainz.
Also dann ist die Frau Rauscher am Ende etwa ein Kind der Mainzer und Frankfurter Lokalrivalität.
Ja, das könnte man meinen. Die Darstellungen, wie es ab dieser Erkenntnis weiterging, weichen geringfügig ab. Mal ist es Norbert Bruchhäuser, der gesagt haben soll, wer liefert mir bis morgen einen Text, ich schreibe die Melodie, woraufhin Struß entgegnet haben soll, das mache ich morgen, wenn ich wieder nüchtern bin.
Sehr schön.
Ja, in anderen Darstellungen ist es Struß, der einen lustigen Text mitgebracht und vorgetragen haben soll. So oder so, Quintessenz, Bruchhäuser hat den Erzählungen nach innerhalb einer halben Stunde eine Melodie komponiert, die wir bis heute kennen.
In einem der Zeitungsartikel bist du dann auf eine interessante Zeichnung gestoßen, die ich hier einmal etwas näher beschreiben will. Darauf steht ganz oben geschrieben, mir habe ein Kind aus der Daufgehove. Rechts darüber klein geschrieben, 12.11.29, 11 Uhr, 12 Minuten. Links daneben ein Kinderwagen mit einem Kleinkind drin und einer Sonne darüber, die ein Schild mit Karneval, wohlgemerkt mit C, 1930 in der Hand hält. Darunter gut leserlich Elisabeth Rauscher.
Oh ja, und daneben steht ein Text, der erstmal so ein bisschen entziffert werden musste. Würdest du uns den entzifferten Text einmal vorlesen?
Ich gebe mir Mühe. Die Lisbeth aus der Graubegass, die macht uns Freud, die macht uns Spaß. Die Rauschen mit der Beul am Ei, des ise Ding, die führen mehr Ei. Ja, was will man uns denn da nun sagen?
Wir müssen vielleicht das Bild noch etwas weiter beschreiben, bevor wir das einordnen.
Na gerne. Unterhalb des Textes ist eine Frau mit einer sehr deutlich sichtbaren Beule an der Stirn gezeichnet. Links daneben eine Gasse mit sich gegenüberstehenden Häusergiebeln, einem, es sieht aus wie ein Kerbebaum, und einem Hund mit Partyhut, der an eben diesen zu, naja, urinieren scheint. Darunter steht extrem unleserlich etwas wie »Und neues Leben blühe in der Klappergass«, wobei letzteres Wort kaum lesbar ist. Und auf dem ganzen Papier haben unterschiedliche Menschen unterschrieben. Was hat es denn nun mit diesem Schriftstück auf sich?
Dieses Schriftstück wird in vielen Zeitungsartikeln als die Geburtsurkunde der Frau Rauscher bezeichnet. Und diese Urkunde wurde wohl im Gästebuch der Wirtsfamilie Morhardt verewigt.
Okay, der Reihe nach, das war jetzt schon viel Info. Elisabeth Rauscher also?
Ja, aus der Taufe gehoben am 12.11.1929 in der Mainzer Wirtsstube. Ganz genau, zum Karneval 1930.
Jetzt werden aber auf dieser, man höre die Anführungszeichen in meiner Stimme, Urkunde, aber gleich zwei Gassen genannt. Heißt es doch erstmal die Lisbeth aus der Graubegass. Wie ist denn das zu verstehen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich keine zufriedenstellende Antwort habe. Ich versuch's dennoch mal. Die Graubegass gibt es heute nicht mehr. Die existierte damals aber noch dort, wo die heutige Kleinmarkthalle steht.
Obacht, aber also nicht in Sachsenhausen.
Nicht in Sachsenhausen, ganz genau. Die Klappergass, die wohl unten auf der Zeichnung zu sehen ist, in der der Hund an den Baum uriniert, ist ja hingegen bis heute in Sachsenhausen zu verorten. Dort steht dann ja, dass dort neues Leben blüht.
Mysteriös. Es scheint fast so, als seien sich die Schöpfer nicht so ganz einig gewesen, woher die Lisbeth jetzt stammt.
Ja, das scheint mir auch so. Dafür gibt es aber womöglich eine Erklärung, die eine der Taufpatinnen in den 1960er Jahren dann lieferte. Nämlich eine Jutta Fleischer, die damals noch als Jutta Morhardt neben ihren Eltern auf der Urkunde unterzeichnete. Ihr ahnt es schon, es ist die Wirtstochter. Und diese Jutta Fleischer und ihr Ehemann haben bereits in den frühen 1960er Jahren damit begonnen, Leserbriefe an unterschiedliche Zeitungen zu schreiben und den Legenden um die historische Frau Rauscher entgegenzutreten. Wichtigstes Beweismittel? Die Urkunde. die sich mittlerweile in ihrem Besitz befand.
Dann lese ich nun einmal auszugsweise aus ihrem Leserbrief vom 12. August 1968 in der Frankfurter Neuen Presse vor. Dort schrieb sie: Die sich in der letzten Zeit mehrfach wiederholenden unrichtigen Darstellungen in der Presse über die legendäre Gestalt der Frau Rauscher und die gestellte Frage, was denn aus der Frau Rauscher geworden sei, veranlassen mich, erneut darauf hinzuweisen und klarzustellen, dass es eine Frau Rauscher als Vorbild für den Text des Gedichts und Liedes nie gegeben hat. Im Gegenteil, der ursprüngliche Text, die Frau Rauscher aus der Rittergass, wurde sogar geändert, als man feststellte, dass dort tatsächlich eine Frau dieses Namens existierte, in der Klappergasse dagegen nicht. Und der Familienname Rauscher soll lediglich die Doppelsinnigkeit des Liedes unterstreichen.
Ja, jetzt haben wir also sogar noch eine Gasse im Spiel, die Rittergasse, die im Übrigen auch in Sachsenhausen zu verorten ist.
Ja, langsam wird es tatsächlich etwas unübersichtlich. Alex, was verrät uns der Blick ins Adressbuch von 1929?
Der verrät uns, dass es tatsächlich 1929 einen pensionierten Vollziehungsbeamten Heinrich Rauscher in der kleinen Rittergasse in Sachsenhausen gegeben hat.
Da hat es sich am Ende ja wohl doch gelohnt, dass du fast 100 Adressbücher gewälzt hast, gelle?
Allerdings.
Aber was machen wir jetzt mit dieser Info? Augenscheinlich waren sich die Schöpfer ja wirklich uneins, wo sie ihre Rauscher verorten sollten. Warum ist es am Ende die Klappergasse und nicht die Graubegasse? Vielleicht wollte man die Frau Rauscher ganz bewusst in Sachsenhausen verorten?
Ja, diese Fragen können wir mit Hilfe eines weiteren Leserbriefs von Jutta Fleischer klären. Denn in ihrem Text vom 7. August 1968, der in der FAZ erschien, wies sie darauf hin, dass Struß und Bruchhäuser damals nicht nur ein Lied, sondern gleich ein zweites gemeinsames Lied geschrieben haben. Nämlich, jetzt kommt der Titel, Ach Lisbeth, du mein Räuvelje. Also Elisabeth, du mein Rübchen.
Also noch ein Lied über die Frau Rauscher.
Ja, allenfalls indirekt. Das Lisbeth-Lied ist deutlich unbekannter. Es findet sich im Goldenen Buch der Frankfurter Lieder, das nur noch im Antiquariat erhältlich ist. Und auf alten Schallplatten aus den 60er Jahren ist das Lied auch manchmal noch drauf. Über Umwege konnte ich zumindest einen Teil des Textes finden. Und Felix, wärst du so lieb, uns einen Auszug zu präsentieren?
Die Lisbeth von de Graubegass, des ist der Norre Grott. Was die verlangt, des ist kein Spaß, die möchten fest bankrott. Die pfeift mir auf mei Obelje, des ist doch allerhand. Bestell ich mal ein deutsches Sekt, riskiert sie gleichen Rand. Ach Lisbeth, du mei Räuvelje, mei goldisch aus, mei Teufelje.
Wir hoffen, dass das jetzt einigermaßen verständlich war, aber zusammengefasst geht es also wohl um eine ziemlich verwöhnte Lisbeth, die vom lyrischen Ich alles abverlangt, dass sich aus Frust im nächsten Vers die Krotz absäuft, sich also volllaufen lässt. Aber da haben wir sie, die Lisbeth aus der Graubegass. Ob diese aber mit der Frau Rauscher aus der Klappergasse übereinstimmt, wer weiß.
Beide Lieder wurden bei einem Mainzer Verlag veröffentlicht, irgendwie eine Ironie des Schicksals, als Karnevalsschlager 1930 und der Rheinländer Vereinigung Frankfurt am Main gewidmet, auf deren großer Sitzung sie 1930 auch erstmals dargeboten wurden.
Der Mainzer Verlag, wenn ich recht erinnere, ging dann auch kurze Zeit später pleite. Und die Lieder?
Ja, dass sie in der Veröffentlichung, aus der ich den Text zur Lisbeth habe, beide nicht mit Autoren, sondern als Volkslieder bezeichnet werden, lässt erahnen, dass die Lieder relativ schnell zu Selbstläufern wurden. Es kam in den 1950er Jahren zu einem regelrechten Rauscher-Hype. Auf den großen Fasnachtsumzügen wurde die Frau Rauscher als riesige Figur auf den Wagen gesetzt. Die Rauschern wurde in dieser Zeit zum Sinnbild der Apfelweinkultur und zur Frankfurter Ikone.
Das Ganze fand einen weiteren Höhepunkt dann darin, dass 1961 der bis heute existierende Frau-Rauscher-Brunnen in der Klappergasse eingeweiht wurde, den der Sachsenhäuser Bildhauer Georg Krämer erschaffen hat. Auf dem Brunnen steht die Frau Rauscher in Gestalt einer stereotypen Frankfurter Marktfrau mit einem Bembel in der rechten Hand und auf dem linken Arm einen Korb. Aber Vorsicht, die Rauscherin ist alles andere als harmlos, denn zwischendurch spuckt sie Wasser auf die Schaulustigen. Nicht, dass noch jemand sagt, wir hätten nicht davor gewarnt. Aber Alex, du sagtest vorhin, dass Norbert Bruchhäuser alias Bert Häuser erst 1969 verstarb. In Frankfurt war die Frau Rauscher also längst eine Berühmtheit. Das heißt, wir haben in den 60er Jahren mit ihm und auch der besagten Wirtstochter Jutta Fleischer mindestens zwei lebende ZeitzeugInnen, die über die Entstehung der Frau Rauscher berichten konnten. Wie stellt sich das also dar? Du sagtest, dass Jutta Fleischer darüber in Leserbriefen aufklärte, dass die Frau Rauscher nicht existiert hat. Ich nehme mal an, dass es in der Zeit also immer wieder gegenläufige Darstellungen gegeben haben muss. Sonst hätte sie sich sicherlich nicht dazu veranlasst gesehen.
Davon kann man sicherlich ausgehen. Der Umstand, dass das Rauscherlied längst ein Volkslied und in aller Munde und die Figur so beliebt war, dürfte auch dazu beigetragen haben, dass sich um ihre mögliche historische Vorlage so viele Legenden überhaupt bilden konnten. Man könnte sagen, dass sich die Frau Rauscher von ihren Schöpfern entfernt, ja, in irgendeiner gewissen Weise emanzipiert hat. Sie wurde wirklich zum Selbstläufer.
Aber hat man denn zumindest noch mal versucht, den damals noch einen lebenden Schöpfer zu befragen?
Ja, allerdings. Anlässlich seines 70. Geburtstags im Jahre 1965 rückte Bruchhäuser ins Zentrum des Geschehens. Er bezeichnete die Frau Rauscher in diversen Interviews als seine, Zitat, Jugendsünde. Er wollte sich lange Zeit nicht zur Rauscher bekennen und habe sie deshalb unter dem Pseudonym veröffentlicht. In einem Artikel aus der Frankfurter Rundschau heißt es, Zitat, zu diesem Kind, das zur Hälfte aus seiner Feder geboren wurde, wollte er sich zunächst gar nicht bekennen. Denn Norbert Bruchhäuser nahm es sonst mit der Musik, die seine Freizeit ausfüllte, nie sein Beruf wurde, sehr ernst. Seinen guten bürgerlichen Namen wollte er deswegen für das aus einer weinseligen Laune geborene Kind nicht hergeben.
Bruchhäuser machte sich also die Frau Rauscher erst sehr spät zu eigen, da war sie längst Flügge. Das war neben der Pleite des Musikverlags 1930 sicherlich der Hauptgrund, weshalb er für dieses erfolgreiche Stück der Frankfurter Musikgeschichte nie auch nur einen Pfennig sah.
Ja, Felix, jetzt haben wir relativ viel über das Lied und über die vermeintliche historische oder auch nicht historische Figur der Frau Rauscher gesprochen. Doch einen ganz zentralen Aspekt haben wir bislang noch nicht behandelt.
Ganz genau, denn die Frau Rauscher, darüber sprachen wir ja bereits am Rande, ist ja eng verbunden mit der Apfelweinkultur. Aber warum ist das eigentlich so? Jetzt jenseits dessen, dass die Rauscherin im Lied womöglich Sternhagel voll gewesen ist, was hat sie mit dem hessischen Getränk schlechthin, also mit dem Äppler am Hut?
Nun, alleine schon im Namen unserer Frau Rauscher steckt eine gewisse Doppeldeutigkeit. Denn unter anderem der Rauscher ist eine, ich nenne es jetzt mal, Verarbeitungsstufe des Apfelweins, wenn auch nicht die erste.
Am Anfang war der Apfel. Gepresst ergeben die Äpfel zunächst einmal den sogenannten Most, also einen Saft. Nach Einsetzen des Gärungsprozesses wird daraus irgendwann der Rauscher. Man munkelt, dass der Name von dem milden Rauschen kommt, das man in der Flasche bzw. im Glas hören kann.
Ich möchte an dieser Stelle einen Wikipedia-Artikel zitieren. Das machen wir nicht so oft, aber in dem Fall macht es absolut Sinn. Zitat: Besonders nach dem Genuss mehrerer Gläser kann der Rauscher unvermittelt abführende Wirkung zeitigen.
Zeitigen.
Zeitigen, ja.
Sehr schön. Und mit fortschreitender Gärung erhält man dann...
Unvermittelt abführende Wirkung zeitigen. Das ist so schön.
Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das schön ist. Das ist schon gruselig.
Ja.
Zeitigen, sehr schön. Und mit fortschreitender Gärung erhält man dann den hellen neuen, also einen milderen Apfelwein und noch etwas später den alten oder den Aale. Und hier erkennen wir also eine weitere Figur aus unserem Lied.
Die Frau Rauscher aus de Klappergass, die hatte Beul am Ei. Ob's vom Rauscher, ob's vom Aale kimmt, des klärt die Polizei.
Nun sind wir der Frau Rauscher, ihrer Herkunft und Vergangenheit wirklich ausführlich auf den Grund gegangen. Vielleicht ist es an der Zeit, den Blick ein wenig in die jüngere Vergangenheit und Gegenwart zu richten. Warum ist diese Geschichte heute noch relevant? Welche Rolle spielt die Frau Rauscher heutzutage und spielt sie überhaupt noch eine?
Mit all diesen Fragen sind wir tatsächlich auf Spurensuche in Frankfurt gegangen und haben uns natürlich erstmal besonders dort umgeschaut, wo man die Frau Rauscher am ehesten verorten würde, nämlich Dribdebach in Sachsenhausen. Wenn man hier ganz aufmerksam durch die Straßen rund um die Klappergass geht, was ich zugegebenermaßen bislang bei Tageslicht noch nicht allzu oft gemacht habe, gibt es an einigen Stellen Spuren unserer Rauscherin. Wir sprachen bereits über den Rauscherbrunnen, der übrigens bis heute existiert. Weil er zwischenzeitlich so vermüllt und auch Vandalismus ausgesetzt war, schützt ihn mittlerweile ein Zaun, der aber wiederum nicht die Passierenden vor der wasserspeienden Frau Rauscher schützt. Also Obacht. Direkt nebenan, Achtung, unbezahlte Werbung, befindet sich dann auch die Apfelweinwirtschaft Frau Rauscher. Und wenn man dann die Klappergasse komplett einmal durchquert und eine der Hauptstraßen dann queren möchte, erhält man von der Frau Rauscher höchstpersönlich das Signal zum Stehen oder Gehen. Denn sie ziert hier nämlich die Fußgängerampeln. Das haben wir natürlich alles einmal bildlich festgehalten. Ihr müsst also jetzt nicht unbedingt hinreisen, aber natürlich macht das live auch nochmal einen ganz anderen Eindruck. All das findet ihr natürlich bei uns wie immer auf Instagram. Aber natürlich haben wir uns mit diesen Eindrücken nicht zufrieden gegeben. Vielmehr haben wir Sachsenhausen, wo man ja durchaus von einer gewissen Präsenz der Frau Rauscher auch im 21. Jahrhundert sprechen kann, verlassen und sind dann nach Enkheim gefahren, haben also unsere Forschungsreise quasi fortgesetzt. Dort haben wir uns mit jemandem getroffen, der seinen ganz eigenen Zugang zur Frau Rauscher gefunden hat, nämlich der Frankfurter Rapper Casanova. Vielen Menschen ist er sicherlich für seine Tracks mit Frankfurt-Bezug bekannt. Ja, da waren nämlich einige Identitätsstiftende mit dabei, die mich persönlich auch in mancher Eintracht-Situation begleitet haben, sag ich mal. Aber wir lassen ihn einfach mal selbst zu Wort kommen, wie er das wahrnimmt.
Tatsächlich beschäftige ich mich gar nicht schwerpunktmäßig mit meiner Stadt Frankfurt im Rahmen meiner Kunst. Das wird nur häufig so wahrgenommen, weil eben ein Großteil meiner bekannteren Stücke irgendwie in diesem Lokalkolorit sich bewegen. Aber es gibt auch ganz viel Musik links und rechts davon, die gar nicht bewusst oder direkt was mit Frankfurt zu tun hat. Natürlich als in Frankfurt geborener Künstler und Musiker, der auch ganz viele Verbindungen hier in Frankfurt seit den Ursprüngen der Frankfurter Hip-Hop-Szene hat und aufgebaut hat, ist das Repräsentieren der Heimat, was eben auch im Hip-Hop so ein bisschen verankert ist, auch für uns und für mich ein ganz großes Thema. Ich liebe Frankfurt, ich möchte Frankfurt repräsentieren. Dann tue ich das auch in meiner Musik.
In diesem Kontext hat er sich dann auch mit der Frau Rauscher beschäftigt und den einstmaligen Faschingsklassiker aus den späten 1920er Jahren neu interpretiert. Wir haben ihn gefragt, wie es dazu kommen konnte, denn ja, Faschingsklassiker und Rap ist jetzt auf den ersten Blick nicht so ganz miteinander vereinbar, oder?
Tatsächlich war das gar nicht so meine Idee oder meine Intention. Ich wurde im Rahmen eines Frankfurter Festes, was auf dem Römerberg stattfinden sollte, gefragt, ob ich nicht Lust habe, am Fra Rauscher Song Contest teilzunehmen. Und im ersten Moment war ich da nicht begeistert von, weil ich mir gedacht habe, was, Fra Rauscher und Rap und ich, das passt irgendwie nicht zusammen. Hab dann aber ein bisschen drüber nachgedacht und mir dann überlegt, okay, Moment mal, wenn man den Originaltext vielleicht über Bord wirft, sich trotzdem an der Rahmenhandlung orientiert, diese aber ins Heute transportiert, dann lässt sich da vielleicht doch was draus machen. Und habe es dann einfach mal versucht und hatte relativ schnell dann auch Strophen beisammen, die das Originalthema aufgreifen, aber wie gesagt ins Heute transportieren. Dann gab es diesen Fra Rauscher Song Contest, wo wir das Ding dann erstmalig live performt haben, hat schließlich dazu geführt, dass ich diesen Contest sogar gewonnen habe. Damit war dann klar, okay, da müssen wir vielleicht doch ein bisschen mehr draus machen. Daraufhin folgte die tatsächliche Aufnahme, Videodreh und, ist seitdem eine beliebte Live-Nummer bei unseren Konzerten.
Ja, selbstverständlich haben wir euch den Link zum Lied und auch zum bereits erwähnten Video in unseren Shownotes verlinkt. Schaut wirklich unbedingt mal rein. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass diese Interpretation der Fra Rauscher ja ein absoluter Ohrwurm ist, den ich wahrscheinlich auch in meinem Lebtag nicht mehr loswerde. An dieser Stelle also ein großes Dankeschön an Casanova, einerseits für das Lied und für diese Neuinterpretation, andererseits natürlich auch, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Grüße nach Enkheim. Zuletzt haben wir ihn aber dann doch nochmal gefragt, welche Rolle die Fra Rauscher seiner Meinung nach heute noch für Frankfurt spielt.
Sie spielt meiner Ansicht nach allerhöchstens eine Nebenrolle, weil es zwar eine schöne Geschichte, wie soll ich sagen, ein schönes Maskottchen vielleicht, aber Frankfurt wäre heute nicht anders, als es ist, hätte es eine Fra Rauscher und das passende Lied nicht gegeben. Insofern ist die Rolle allerhöchstens eine Statistenrolle.
Halten wir also an dieser Stelle einmal fest. Auch nach mittlerweile 95 Jahren ist die Frau Rauscher noch immer vielen Menschen in und um Frankfurt ein Begriff. In Sachsenhausen besitzt sie nach wie vor schon eine gewisse Präsenz, ebenso auch wie bei der Kälterei Possmann, besonders auch, wie eingangs mal erwähnt, bei Heimspielen der Eintracht im Waldstadion. Und nicht zuletzt, dank mancher Neuinterpretation, hat die Fra Rauscher auch heute noch einen, wenn auch vielleicht eher randständigen Platz in der Frankfurter Kunst und Kultur, in jedem Fall auch in der Apfelweinkultur. Wenn ihr noch andere Spuren oder auch sachdienliche Hinweise für uns habt oder kennt, wo man der Fra Rauscher sonst noch so begegnen kann, dann lasst es uns natürlich wissen über unsere gängigen Kontaktmöglichkeiten, die wir natürlich auch am Ende nochmal traditionell erwähnen.
Alex, du hast mir jetzt so lange mit dieser Folge in den Ohren gelegen. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen dankbar dafür, aber Frau Rauscher hier, Frau Rauscher da. Ich muss jetzt am Ende doch fragen, bist du denn zufrieden mit dem Ergebnis dieser langwierigen Recherche?
Naja, geht so. Also, natürlich habe ich irgendwie gehofft, dass wir auf einen historischen Kern der Frau Rauscher stoßen. So viel muss ich tatsächlich sagen. Diese teilweise undurchsichtigen Aussagen auf diversen Internetseiten über die Rauschers in der Klappergasse, die haben natürlich bei mir die Hoffnung geweckt, dass wir da wirklich auf etwas stoßen würden, was vielleicht so noch keiner entdeckt hat.
Vielleicht ein bisschen History-Größenwahn?
Ja, eher der innere Antrieb des Historikers. Aber Spaß beiseite. Ich bin natürlich ein Stück weit zufrieden mit dem, was wir dazu Tage gefördert haben. Die Gerüchte und die Legenden über die vermeintliche historische Frau Rauscher halten sich ja auch durchaus hartnäckig.
Zumindest das können wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nach unseren Recherchen sagen, dass es eine historische Frau Rauscher und somit diesen historischen Kriminalfall in der Form nicht gegeben hat. Und man muss ja auch ganz klar sagen, auch im echten Leben werden mal Ermittlungen angestellt von der Polizei oder einer anderen Strafverfolgungsbehörde, die dann am Ende zu keinem echten Kriminalfall führen.
Ja, man merkt unseren Aussagen schon so ein bisschen an, dass wir bewusst nicht in einer Absolutheit sprechen. Denn das wäre nicht seriös. Letztlich können wir ja nicht final ausschließen, dass es so einen Fall irgendwann mal gegeben hat. Und dass der vielleicht sogar in irgendeiner Art und Weise Ideengeber für das Rauscherlied war. Aber historisch fassen können wir das, solange keine bahnbrechenden neuen Quellen auftauchen, definitiv nicht.
Was wir aber definitiv festhalten können, ist, dass diese weinselige Runde in der Mainzer Weinstube vor 95 Jahren und insbesondere Norbert Bruchhäuser und Kurt Eugen Stroß sich vermutlich nicht hätten träumen lassen, dass sich ihre Frau Rauscher auch nach so langer Zeit einer großen Beliebtheit erfreut.
Wie ein Zeitungsartikel von 1965 aus der Frankfurter Abendpost so schön titelte, Zitat, Frau Rauscher ist nicht tot zu kriegen. Seit 35 Jahren Frankfurts Lokalschlager. Und das hat sich bis ins Jahr 2024 nicht geändert.
Kommen wir nun also zum Schluss unserer Folge. Wir haben ja einiges an Quellenmaterial gesichtet, vor allem du, Applaus an dieser Stelle. Wie immer packen wir die wichtigsten Quellen in unsere Shownotes.
Und wie zu jeder Folge gibt's auch dieses Mal wieder Bildmaterial auf Instagram, wo ihr uns unter @history_podcast finden könnt. Über Insta sind wir auch stets erreichbar oder per Mail an kontakt@history.de. Oder natürlich auch, dritte Möglichkeit, das Kontaktformular auf unserer Website. Die da lautet, lieber Felix,
www.history.de. Und ebenso freuen wir uns über jedwedes Feedback zum Podcast und natürlich über gute Bewertungen auf den jeweiligen Plattformen, auf denen ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt.
Ja, gute Bewertungen, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts, helfen uns sehr und erhöhen unsere Sichtbarkeit. Wir danken euch herzlich, dass ihr uns einmal mehr eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und nun macht's schön gut und bleibt schön gesund. Und bis zum nächsten Mal bei History,
dem hessischen Geschichtspodcast.
Und tschüss.
Und tschüss.
Also ich finde, du könntest das schon so ein bisschen so, naja, es ist schon auch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen irgendwie, ne? Also das
Du bist da way more excited als ich drüber, aber ist okay.
Ja, Digga, weil ich diese Scheißaufgabe gemacht habe.
Weil du die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Weil ich genau diese Suche gemacht habe.
Die Hadel im Neuhaufen.
Die Hadel im Neuhaufen, komm, hau rein.